Das Drama-Dreieck.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Toxische Affäre, was ist denn das, Andrea? Was ist eine toxische Affäre?
Das wäre eine Affäre, die beiden nicht gut tut. Also ja, sozusagen so eine Art Gift mit versprüht.
Okay. Genau, verstehe schon. Mhm.
Und es kommt auch nicht selten vor, gell?
Überhaupt nicht.
Es ist die Geschichte von Renate und Dieter, die seit vielen Jahren eine heimliche Affäre haben.
Da seht ihr wieder, was es alles gibt.
So, wir stellen uns mal kurz vor, die Andrea ist Frau Liebe, Paartherapeutin,
ja,
und hat die Beziehungspraxis, eine Praxis für Paartherapie und Sexualtherapie in München.
Genau.
Richtig?
Genau. Mir gegenüber sitzt mein Lieblingspaar Indra und Markus Villa, die seit 20 Jahren verheiratet sind.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie oft wir euch das schon erzählt haben und manche denken sich, boah, ich kann schon gar nicht mehr hören.
Was für ein scheiß Langzeit.
Wir möchten uns total bedanken für unfassbar viele Nachrichten, die wir von euch bekommen. Mhm. Hier sind so Sachen dabei wie, mein Lieblingspodcast, ich suchte es, könnt ihr das nicht mehrmals die Woche machen? Und das pusht uns sehr, weil wir machen das alle neben unseren Jobs. Also genau, wir verdienen damit kein Geld, wir machen das nebenbei. Und es ist uns ein Herzensanliegen, weil wir hoffen, dass ihr, wenn ihr unsere unterschiedlichen Podcasts hört, und wir haben schon viele Themen beackert, euch wiederfindet und Lösungen vielleicht auch für eure individuellen Probleme findet. Mhm. Aber wir möchten euch auch ein bisschen unterhalten. Wir wollen auch viel lachen, weil wir finden, Humor ist das Wichtigste, gerade jetzt. Mhm. Und nur Humor hilft uns über viele Sachen hinweg.
Okay, wir starten.
Das Paar, das eigentlich kein Paar ist.
Andrea, heute kommt mal wieder ein Paar gemeinsam zu dir, weil normal oder öfter kommt es ja so, dass die alle einzeln kommen. Mhm. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es überhaupt kein richtiges Paar, das da zu dir kommt, oder?
Also kein offizielles Paar, würde ich sagen, aber ein Paar sind sie natürlich allemal. Mhm. Und das übrigens schon seit sehr, sehr vielen Jahren.
Also er, der Mann, trägt den schönen Namen Dieter. Alle Dieter, Entschuldigung.
Warum meinst du Entschuldigung?
Naja, Dieter ist so ein, hey Dieter, hey alle Dieter.
Nein, es gibt nicht alle Dieter, es gibt Dieter Bohlen, hallo.
Ja, genau. Ist ja jetzt, ja, da haben
also,
wir es ja schon.
Ob das schön also, ist.
Ich glaube, heute nennt keiner mehr sein Kind Dieter. Also dadurch merken wir schon, es geht um ein Paar, das ein bisschen älter ist.
Genau, Dieter ist 60 und hat insgesamt 3 Kinder und ist seit nunmehr fast 10 Jahren in 4. Ehe verheiratet.
4 Ehen?
Ja, ja, nicht schlecht.
Sie heißt Renate und wir meinen damit jetzt nicht seine Ehefrau, sondern seine Affäre. Renate ist 52 Jahre und auch in 2. Ehe verheiratet. Die erste Ehe von Renate war ihre frühere Sandkastenliebe, die sie bereits mit 19 Jahren heiratete, ne? Sich aber schnell getrennt und geschieden hat. Und ihre zweite Ehe, also in der sie jetzt noch ist, besteht aber jetzt noch immerhin seit bald 30 Jahren. Es ist schon echt auch eine Hausnummer.
Mhm. Ja, das ist ein Langzeitpaar, Spatzel.
Also, also länger als Boys.
Ja. Ja. Also wie man es nimmt. Also nur die Jahre allein sind ja nicht ausschlaggebend.
Nein, das
und
zählt
wie,
nicht.
Genau. Mhm. Und wir werden nachher hören, wie ihre Ehe auch tatsächlich aussieht. Und dann bekommen wir alle möglicherweise einen ganz anderen Blick. Aber zugegeben, in unserem heutigen Fall haben wir wirklich eine Menge Ehen und auch einige Kinder.
Naja, die Renate hat auf jeden Fall aus der zweiten Ehe einen Sohn.
Ja.
Der ist Mitte 20, aber der ist auch schon außer Haus. Das heißt, der wohnt nicht mehr bei ihr. Mhm. Und die erste Ehe blieb kinderlos bei ihr. Ja, aber da war sie auch noch recht jung.
Genau.
Das verstehe ich auch.
Ich denke mir jetzt die ganze Zeit, wenn ich Hörer wäre, würde ich mich jetzt fragen, wo ist jetzt hier toxisch? Was ist toxisch? Was ist toxisch?
Kommt noch.
Renates zweite Ehe läuft übrigens auch mehr schlecht als recht. Und es stand auch schon eine Trennung im Raum, als er so noch klein war. Aber man hat sich dann arrangiert.
Ja, ja, klar. Das ist ja was ganz oft passiert, dass sich Paare miteinander arrangieren und dann eigentlich ihre Probleme klein arrangieren, sage ich jetzt mal.
Ne? Ich weiß nicht, ob ich das so schlimm finde, weil manchmal macht man das auch für Kinder. Ich verstehe das. Mhm. Ich glaube, das ganze Feld ist so umfangreich. Es geht um Existenzen, es geht um Kinder, es geht um so viel. Und ich verstehe schon, wenn sich Menschen da arrangieren.
Also ich habe mal vor einigen Jahren Zahlen von einem amerikanischen Kollegen gelesen, der da behauptet hat, 50% der Paare trennen sich oder lassen sich scheiden. Mhm. 45% haben sich arrangiert und lediglich 5% der Paare sind sogenannte bewusste Paare.
Was sind bewusste Paare?
Bewusste Paare sind die, die, wie ich sie nennen würde, die an der Beziehung arbeiten, also die etwas dafür tun, die hinspüren, die das auch mal auf den Prüfstand stellen, also nicht einfach nur so dahin dümpeln. Mhm. So, jetzt ist es mir ganz wichtig anzumerken, dass gegen ein Arrangement grundsätzlich gar nichts zu sagen ist. Im Gegenteil, wie du gesagt hast, wegen der Kinder, wegen der Sicherheit, wegen allen möglichen, der Freunde, wegen des Umfeldes.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, jeder in seiner Beziehung hat Momente oder Zeiten, wo er sich arrangiert.
Ja, natürlich.
Ja, ja. Das ist ja auch nicht böse gemeint.
Es geht ja hier aber auch nicht um das Entweder-Oder, ja, sondern um das Sowohl-als auch. Und natürlich kann ich nicht jeden Tag an meiner Beziehung arbeiten, das ist auch völlig unnötig.
Total klar.
Aber ich denke, diese bewussten Paare, die haben für mich ein ganz bestimmtes Motto. Und das Motto würde ich beschreiben als, wir wissen manchmal nicht wie, aber wir wissen immer, dass wir es hinkriegen.
Ich glaube, alle Paare, die ein bisschen länger zusammen sind, stellen sich diese Fragen. Und ich finde es wunderschön, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Wunderschön.
Ich finde, das ist sowas, was ich einfach feststelle, wenn ein Paar schon kommt und sagt, wir haben uns auch schon 4-5 Mal getrennt, dann bin ich schon hellhörig. Warum hast du dich getrennt und warum bist du wieder zusammengekommen? Und ich glaube eben, diese Paare, die zu uns oft kommen, das sind genau die, die im Grunde genommen fehlende Lebendigkeit und oft auch Intimität beklagen, aber sich wegen jedem Käse, sag ich mal, gleich mal trennen für ein paar Wochen oder so. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Und das ist für mich ein Paar, was nicht zu diesen 5% oder unter diese 5% fällt. Das möchte ich einfach ganz klar sagen, weil das ist Arbeit.
Wir haben so viele Probleme, weil wir einfach zu lange leben.
Ja, kann man auch so sagen.
Ja, so sorry.
Und das sind aber oft die, die eben gerade die Lebendigkeit, das Miteinander eigentlich vermissen. So, und Miteinander ist was, was bewusst passiert. Ein Nebeneinander, das ist das Arrangement. Und das Gegeneinander, das sind die, die sich dann letztendlich trennen und fetzen und scheiden lassen. So sehe ich's.
Erst Bieder, dann Drama.
Andrea, als die beiden zu dir kamen, wie war dein Eindruck? Wie stellen wir uns die vor?
Die Renate und den Dieter.
Die genau. Beiden sind ein furchtbar normal aussehendes Paar.
Ach komm, das war jetzt Klischee,
ja,
oder?
Nein, überhaupt nicht.
So mit also, Dieter und Renate?
Ja, genau so sehen sie eigentlich auch aus. Also weder schrill noch sonst irgendwie auffällig, eher so Typ Biedermann. Korthose er, Blümchen, Blüschen sie.
Okay, also von dem Leben, was sie führen, von dem wir ja noch hören.
Mhm. Was wir noch nicht wissen.
Was wir noch nicht wissen,
ja.
Würde ich denen jetzt gar nicht so zutrauen. Also einfach nur die Optik. Mhm. Ja. Also es ist ja so lustig, ne? Man sieht Menschen und denkt, oh, die sind so und so und sortiert die irgendwie ein, dann sind die eigentlich dann doch total anders.
Das ist ganz oft so.
Genau. Also lustig, dass der so viele Affären hatte, der Typ mit der Korthose.
Also es ist ein Paar, was eher ja nicht so schillernd ist. Null. Und wenn man dann aber ihre Geschichte hört, denkt man sich so, what the fuck?
Mhm. Okay, genau.
Ich habe auch eine Korthose.
Renate erzählt dir von ihrem Arrangement mit dem zweiten Ehemann, also
jawohl,
der, mit dem sie auch den Sohn hat, ne?
Genau der.
Und das sieht sie so. Also sie sagt, sie leben so eine Art WG, wohlgemerkt seit 30 Jahren verheiratet.
Mhm.
Getrennte Schlafzimmer, Sex haben sie schon lange, sehr, sehr lange gar nicht mehr. Sie beide als Eltern funktionieren gut, so als Familie, so als Konstrukt.
Ja.
Aber die haben, der älteste Sohn ist aus dem Haus, habe ich gehört. Ja. Das heißt, es ist gar nicht mehr so viel Familie da.
Genau.
Oder Eltern.
Mhm.
Okay, aber die beiden, so hast du es erzählt, wirken nach außen gar nicht so sehr, dass sie so nebeneinander herleben, sondern wenn man drauf schauen würde, würde man denken, ja, passt alles. Oder?
Genau, ganz genau.
Aber es ist alles nur Schein.
Und das, also die Geschichte ihrer Ehe, kommuniziert sie alles recht aufgebracht, also emotional untermauert, aber sie beherrscht sich auch noch wie wir später sehen werden.
Okay, Andrea, also diese Frau, und das hat dich erstaunt, mit der Blümchenbluse, redet sich in einer Praxis so in Rage dann, aber es geht nicht um den Mann, mit dem sie da ist, sondern es geht um ihre Ehe, um ihre, ja, 30-jährige Ehe. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen absurd. Und der, und ihre Affäre, also da müssen wir erstmal noch durchdenken, aber ihre Affäre sitzt daneben.
Ja, da steigen wir nachher auch durch.
Wahnsinn.
Genau, und das ist echt lustig zu beobachten, weil die kommen ganz ruhig rein. Das ist ganz oft so, fast schon so ein bisschen distanziert. So nach dem Motto, wir benehmen uns jetzt mal, nicht, dass die Therapeutin denkt. Und dann irgendwann sind die, wie du sagtest, so in ihrem Film, dass sie sich wirklich benehmen, wie wenn sie zu Hause auf dem Sofa sind und ich gar nicht mehr da bin. Genau so ist es. Und wir werden nachher auch hören, warum sie schon anfängt, so leicht hochzufahren.
Du, aber sag mal, Andrea, was will sie denn eigentlich von dir? Sie will sich ja wahrscheinlich, wenn sie mit diesem anderen Mann da kommt, nicht über ihre Ehe unterhalten. Richtig?
Also Renate hat die ganze Sitzung begonnen zu erzählen, immer merklich impulsiver zu erzählen, was sie für einen Ehemann hat. Und sie hat einen sehr rationalen Ehemann und hat bei mir gesagt, dass sie sich den Dieter nebenher auch gesucht hat, weil ihr jetziger Mann sie in der Ehe hat emotional verhungern lassen. Und deswegen hat sie ein Arrangement mit ihrem Mann getroffen, von dem sie sich auch nicht trennen will. Das hat alles Gründe. Der Sohn, jetzt die Sicherheit. Und von diesem Arrangement weiß auch keiner was so direkt. Ja, also so, die beiden sind quasi zusammen noch ein Paar, aber eben innerlich lebt jeder sein eigenes Leben.
Aber Arrangement heißt jetzt nicht, dass die gesagt hat, okay, wir zwei sind jetzt mit ihrem Ehemann, wir zwei sind ja nur nebeneinander her. Arrangement heißt, ich hole mir jetzt eine Affäre und die lebe ich dann. Ist das das Arrangement?
Das ist das Arrangement, was die Renate lebt. Sie wohnen unter einem Dach, haben das Kind großgezogen, sichern sich gegenseitig finanziell ab und jeder lebt sein eigenes Leben.
Das Arrangement ist, jeder darf machen, was er will.
Er ist ein rationaler Mensch. Richtig, Markus. Jeder lebt, was er will und wir fragen uns nicht.
Wir fragen uns nicht.
Genau.
Das heißt,
man weiß nichts davon. Richtig, nein, weiß er nicht. So. Und weil sie ja auch so impulsiv ist, was ja auch immer mehr zutage tritt, hat sie sich Dieter genommen.
Okay.
Und dann hast du gefragt, Dieter, warum bist du jetzt hier? Was willst du hier?
Wir hatten der,
oder was wollt ihr eigentlich?
Ich frage mich gerade die ganze Zeit, sie erzählt das so, sie war so schnell so in Rage, da warst du sehr erstaunt. Und Dieter saß wahrscheinlich genauso wie das Blümchen auf ihrer Bluse betröppelt daneben, oder? Mhm.
Aber es ist ja noch so, dass der Dieter noch gar nicht dran war und auch noch nichts erzählt hat.
Er durfte nicht sagen, weil sie so aufgebraust hat.
Genau. Ja, ja. Und in dieser ersten Sitzung, ihr werdet gleich hören, kam es dann auch noch zum Super-GAU. Sie redet und redet und redet sich immer mehr in Rage und am Schluss stellt sie dann ziemlich laut an Dieter eine, wie ich finde, irre Forderung.
Echt jetzt?
Ja.
Jetzt muss ich erstmal Pipi machen.
Ich muss gerade Pipi machen. Na, geh mal Pipi machen.
Die emotionale Erpressung.
Also ihr merkt schon, die Indra ist wieder vom Klo zurück. Und wir haben eine kurze Aufnahmepause gemacht. So, also Renate beklagt den Umgang zwischen Dieter und seiner Frau, also Dieters Frau, und fordert von ihm einen anderen Umgang. Also mit seiner Frau. Sie ist ja auch verheiratet.
Genau.
Und sie findet, er geht mit seiner Frau falsch um.
Genau. So war das. Renate fordert in meiner Praxis sehr laut und impulsiv, wie Dieter mit seiner Ehefrau umzugehen hat. Nämlich genau so, und jetzt wisst ihr, warum diese Vorgeschichte, wie sie mit ihrem Mann umgeht.
Finde ich ja lustig.
Das ist ja sowas von absurd.
Sie will quasi, dass der Dieter genauso eine Wildcard hat, wie sie die hat, ja, genau. Richtig?
Mhm.
Genau.
Der Dieter geht mit seiner Frau einfach nicht ordentlich um, wie sie sich das vorstellt. Und ich möchte, dass er mit seiner Frau so umgeht, wie ich mit meinem Mann. So. Und ich habe ihr das genauso gesagt. Liebe Frau so und so, ich lasse es erstmal so stehen und will aber jetzt erstmal hören, was ihr Freund denn alles so dazu zu sagen hat.
Ja, genau.
Hat,
das würde, ne?
Also,
ich
kommentiere das überhaupt nicht.
Also der Dieter war ja am Anfang ja eher ruhig und hat sich das Ganze so angehört. Und jetzt ist er dann schon plötzlich auch genervt, richtig?
Auf Zinne.
Ja.
Mhm. Aber jetzt müssen wir erstmal wissen, wie ist denn Dieters Leben? Wie geht er denn mit seiner vierten Frau um? Also was regt Renate denn so auf?
Ja, unser Dieter hat seiner Renate auch nie was vorgemacht. Mhm. Er ist verheiratet, das ist das vierte Mal, also ist ein Spezialist in Heirat und Ehe und will diesmal wohl auch verheiratet bleiben scheinbar. Ja, zwei von seinen Kindern sind ja auch schon von seiner vierten und letzten Frau und das will er nicht gefährden, weil er sagt, ich habe schon so viele Ehen in den Sand gesetzt und ich möchte gern, dass das jetzt mal hält. Mhm. Warum auch immer.
Also er hat quasi das Arrangement von Dieter, kennen wir ja noch nicht, aber er hat scheinbar ein anderes als Renate mit ihrem Mann.
Genau. Und er sagt, dass Renate von ihm fordert, nur noch Augen für sie zu haben.
Ach so.
Ja, und während er das jetzt alles so erzählt, fährt sie immer weiter hoch.
Okay. Das heißt aber, das ist die Renate dann doch ein bisschen eifersüchtig.
Ja.
Sie hätte gern mehr. Die Renate ist ganz schön impulsiv, also klingt fast schon hysterisch. Mhm. Also so hast du es erzählt, dass sie da total überzieht und ihn da auch wirklich niedermacht, richtig?
Mhm. Wie crazy ist das alles? Also, aber dass er eine Frau hat, das wusste sie doch auch schon vorher.
Mhm. Ich habe mich das ehrlich gesagt auch gefragt die ganze Zeit und dachte, warum kommen die eigentlich zu mir, um sich das Gleiche wahrscheinlich an den Kopf zu werfen, was sie ja schon jahrelang tun. Das ist ja nichts Neues. Aber Dieter hat das ihr gegenüber noch nie so klar kommuniziert.
Ach okay. So.
Also er Ach hat so. Sozusagen die Praxissituation genutzt, um das klarer zu kommunizieren.
Das heißt, sie hat die ganze Zeit geschwommen, sie wusste gar nicht, wo sie da ist.
Ja, naja, das ist jetzt natürlich nicht so. Ich meine, entschuldige bitte, wenn ich in einer Affäre bin und ich habe einen Ehepartner und du bist in einer Affäre und hast einen Ehepartner und wir treffen uns, dann ist das natürlich eine andere Situation, als wenn wir beide Singles sind. Ich meine, das muss ja jedem klar sein.
Renate geht sehr von sich selbst aus und hat wenig Verständnis oder kann sich wenig vorstellen, dass Dieters Leben völlig anders aussieht und wie sein Leben aussieht.
Ja, sie kann sich da gar nicht viel vorstellen, weil sie eigentlich auch Erwartungen hat. Ja, also sie ist im Grunde genommen die so ein bisschen die Krawallbürste ist und er ist der sehr Konfliktscheue und er ist dem auch immer ein bisschen aus dem Weg gegangen. Er hat sich nie so klar positioniert und drum konnte sie da auch so übergriffig werden.
Wie krass, oder? Kommunikation wieder. Mhm.
Aber eigentlich glaube ich doch, dass es ihre Initiative war, warum die beiden zu denen in die Praxis gekommen sind. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, hätte ich eine Affäre, dass ich mit meiner Affäre zu einer Beziehungstherapeutin
ja,
komme.
Das ist ja schon so absurd.
Das ist schon mal absurd.
Das ist so absurd.
Um dann diese Affäre zu retten. Weil die Ehe, die ich auch noch habe, die ist ja so eingefahren, dass da nichts absurd. Zu retten gibt,
ich
weil das läuft.
Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Ich gehe mit meiner Affäre zu einer Paartherapeutin. Ja. Aber eigentlich zeigt es ja aber auch, wie zauberhaft es dann auch wieder auf der anderen Seite ist, weil scheinbar mögen sie sich ja sehr. Sonst würde man ja auch nicht die Kosten in Kauf nehmen. Ja?
Richtig. So. Richtig. Und sie muss ihn auf jeden Fall nicht verlieren wollen. Sonst wird sie da
beide
nicht auftauchen.
Wollen beide verlieren.
Nicht.
Ganz wichtig. Dieter weder auch. Den Ehepartner noch den Affärenpartner.
Die wollen alles.
Quasi.
Also für seine Verhältnisse hat er dann quasi im Schutz deiner Praxis ganz schön auf den Tisch gehauen. Ja, sie hat das erste Mal nicht so wirklich geredet. Und er sagt, Frau Breu, ich habe keine Lust mehr, mich dauernd zu rechtfertigen, wie ich mit meiner Frau umzugehen habe. Und du jedes Mal durchdrehst, wenn ich eine WhatsApp von ihr bekomme, von meiner Frau, oder sie mich anruft. Entschuldigung, dass meine Frau sich erdreistet, mich zu kontaktieren.
Und was dann passiert, ist total skurril, weil sie fängt dann an zu heulen, die Renate, und jammert. Klingt so ein bisschen nach Drama Queen oder sie ist entsetzlich eifersüchtig.
Also sie hat schon sehr Drama gemacht und sie schafft es tatsächlich durch dieses Drama, sein Mitleid stehenden Fußes zu erregen. Und aus meiner Sicht ist das eine Form der Manipulation, weil nach all den Jahren kennt sie den Dieter so gut, dass sie weiß, wie sie sein schlechtes Gewissen diesbezüglich ratzfatz aktivieren kann, weil er ist ja so konfliktscheu.
Andrea, hilf mir nochmal schnell, wie lange läuft die Affäre schon?
Ah, ich glaube so um die 10 Jahre.
10 Jahre?
Ja, nicht ganz, aber so rum, dummer dumm.
So lange Zeit?
Ja, lange, sehr lange, sehr lange.
Das heißt, das ist fast schon eine zweite parallele Ehe.
Ja. Arabische Verhältnisse.
Okay. Stimmt, da hätten sie geheiratet.
Man könnte jetzt sagen, die Renate ist raffiniert, weil sie intuitiv spürt, dass der Dieter so konfliktscheu ist und wenn sie dann anfängt zu weinen, dann kippt er vielleicht wieder oder so. Aber ich glaube, so fühlt sie das gar nicht. Also ich glaube, sie fühlt es eher so als der gehört doch mir. Das ist so mein Gefühl, bei dem, wenn ich das so
höre. Ja, aber das klappt ja nur, weil der Dieter auch Er hat ja erst aufgebraust und hat gesagt, das ist gar nicht so. Mhm. Und John macht die Kehrtwende. Richtig. Und geht auf sie ein, nur weil sie jetzt anfängt zu heulen oder weil sie ein Drama macht, was auch immer. Mhm. Schatzi, Schatzi, Schatzi. Richtig? Mhm.
Richtig. Und so endet diese erste Sitzung tatsächlich auch. Und ich muss da jetzt auch erstmal drüber nachdenken und kündige Ihnen auch in der nächsten Sitzung dann auch eine konkrete Auftragsklärung an.
Was für ein Punk, echt.
Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt nach dieser Sitzung gedacht, mit großer Wahrscheinlichkeit kommen die nicht mehr, weil das war schon echt eine, auch eine komische Sitzung. Aber das Schicksal hat wohl etwas anderes mit uns vorgehabt.
Was ist da eigentlich los?
Du, Andreas, sag mal, das ist ja ein Muster, das die da abfahren, die beiden, richtig?
Mhm.
Kommt sowas häufig vor oder was macht man da?
Also man erkennt jetzt in diesem Fall ganz wunderbar, wie dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert. Also das Verhalten des einen greift in das des anderen und bedingt es auch.
Ja, klar.
Sie ist manipulativ, setzt ihn unter Druck, er kippt wieder, ja, er ist konfliktscheu und ist daher leicht manipulierbar. Wenn einer nur etwas verändern würde, nur einer etwas anders machen würde, entweder sie nicht mehr so viel manipulieren oder er nicht mehr so viel Konfliktscheu hätte, dann käme richtig Schwung auch in das System rein. Und das machen die ja schon jahrelang. Das ist ja auch das, wo ich sage, puh, da muss ich eine gute Auftragsklärung machen. Weil nur weil ich sage, das könnten sie mal anders betrachten, machen die das nach so langer Zeit wahrscheinlich nicht. Und es klingt schon ziemlich nach einer Pattsituation oder eben nach einem Patt. Also relativ verfahren.
Warum sind die beiden eigentlich ein Paar, Andrea?
Sie haben mir gesagt, das habe ich auch gefragt, sie haben gemeinsame Interessen, Kultur, Filme, Bücher, Wandern, verstehen sich im Grunde wirklich sehr, sehr gut im Normalen. Sie haben nur ein Handicap und das ist richtig groß.
Also das größte Problem von den beiden ist ja, dass beide nicht schnallen, wie der andere tickt. Ja,
ja, genau.
Also sie will eigentlich alles. Ich glaube, ich höre so durch, sie möchte eigentlich mit ihm zusammen sein.
Ja.
Am liebsten würde, wäre es ihr, glaube ich, dass er sie fragt, willst du mich heiraten? Ja. Ich lasse mich zum vierten Mal scheiden.
Mhm. Du bist meine fünfte Frau.
Du bist meine fünfte Frau. Und er möchte alles so weiterhaben wie gehabt, weil er sich denkt, warum siehst du auch verheiratet?
Mhm.
Genau.
Mhm. Mhm. Genau.
Aber die können jetzt ja auch beide einfach aussteigen, oder?
Ja, natürlich könnten sie aussteigen, das tun sie aber schon seit vielen Jahren nicht. Aber jeder kann ja auch was verändern, wenn sie sich bewusst werden würden, wie du gesagt hast, was ihr eigener Anteil am Geschehen ist.
Mhm.
Das ist gar nicht so schwer.
Also für mich als Indra ist es schwer zu verstehen, warum die zwei überhaupt zusammen sind. Mhm. Ich muss da wirklich aussteigen.
Mhm.
Aber wir versuchen das mal.
Mhm.
Du hast gesagt, sie haben gemeinsame Interessen. Sie gehen zusammen wandern und das auch manchmal übers Wochenende. Ihrem Mann ist Renate keine Rechenschaft schuldig, Dieter aber seiner Frau dann schon, denn er führt ja irgendwie noch mehr Ehe als Renate. Daher muss er sich die Tage mühsam rausschälen, also der hat da richtig viel Aufwand und dadurch eben auch täglich mit seiner Frau, schon wegen der Kinder, Kontakt haben.
Klar.
Und für Renate fühlt sich das dann an wie Betrügen.
Und Belügen. Sie sagt ja, er belügt sie. Also er belügt sie eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht, weil er verheimlicht ihr ja nichts. Er führt mehr Ehe als sie und das akzeptiert sie nicht. Genau.
Das akzeptiert sie nicht. Und sie macht dann ein Riesengeschrei und ein Riesengeheule und jedes Mal macht ihn das dann total fertig.
Genau.
Aber statt dass er mehr Haltung zeigt, lässt er sich dann immer ins Boxhorn jagen und lenkt ein oder und rechtfertigt sich, weil er schnell wieder nach der Harmonie sucht, richtig?
Mhm. Ganz ehrlich, Freunde, für mich wäre das alles völlig undenkbar.
Was genau?
Das ist ja alles. Also wenn ich mir das alles so anhöre, denke ich mir, was für ein Stress. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber dafür bin ich zu rational. Ich würde so einen Zirkus überhaupt nicht
machen. Ich frage mich vor allem, was die da hält.
Als beide.
Genau das spiegel ich den beiden auch unermüdlich. Den Anteil von ihr, den Anteil von ihm, die Situation ist so und so. Und ihr seht ja, dass genau das, was du sagst, warum trennen die sich nicht? Ich kann das gar nicht verstehen. Genau das ist das Toxische daran.
Sie nähern sich beide voneinander, obwohl es ihnen beiden wirklich nicht gut tut.
Ja.
Das Drama-Dreieck von Renate und Dieter.
Menschen, die im Drama-Dreieck feststecken, merken das nicht und versuchen auch immer, den Therapeuten einzuspannen. In dem Moment, wo diese Dynamik klar wird, verliert das Drama-Dreieck sozusagen die toxische Energie.
Was ist ein Drama-Dreieck?
Stellt euch ein Dreieck vor mit drei Ecken und es gibt eine Ecke, in der steckt der Täter, in der anderen das Opfer und in der anderen der Retter oder der Helfer. Mhm. Also Retter, Opfer, Täter. Das Schwere an der Situation ist, dass die Beteiligten es nicht merken, dass sie ununterbrochen und unmerklich ihre Positionen wechseln. Also passen wir mal auf. Der Therapeut ist in der Regel in der Helfer- oder Retterrolle. Mhm. Zumindest wird er in die ja auch von dem Paar gebracht.
Also
ja.
Du.
Meistens also kommt du. Das Paar, jetzt nehmen wir mal an, ihr kommt zum Paartherapeuten ja. Und du sagst, die Indra hat das und das gesagt. Mhm. Damit wirst du zum Opfer, sie zum Täter, weil sie hat was Böses gemacht.
Sie hat
gemacht.
Ja was gesagt, genau.
Die Indra sagt dann, ja, aber der Markus, der hat, wird dann zum Opfer und du zum Täter. Solange ich in meiner Retterrolle bleibe oder Helferrolle, ist das auch völlig in Ordnung. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, das werden wir gleich merken, wo es aufkommt, dass die zwei mich versuchen, in eine Täterrolle zu drängen. Und das Wichtige am Drama-Dreieck ist gar nicht, dass wir das jeden Tag in mehreren Situationen, jeder von uns erlebt. Das ist das eine, aber es zu erkennen, nimmt diesem Drama-Dreieck sozusagen die Kraft.
Mhm. Verstehe. Also wenn der Dieter mit seiner Frau telefoniert und Renate gekränkt ist, dann ist sie Opfer und Dieter Täter.
Der Täter, ja. Genau. Mhm. Weil der Schuft telefoniert mit seiner Frau. Aus Renates Sicht. Und es ist ganz wichtig, dass das nur Renates Wahrnehmung ist.
Und wenn sie ihn dann anschreit, dass er sie ständig belügt und auf ihre Gefühle gar keine Rücksicht nimmt, dann wird er zum Täter und sie zum Opfer.
So ist es, Professor Indra.
und ich habe dir einfach nur zugehört.
Und genau so ist es. Und ich muss halt gucken, dass ich mich nicht einspannen lasse, dass die beiden ihre Opfertäterrolle hin und her schieben, wie so ein Ping-Pong-Spiel, ist das eine. Aber ich merke das. Und was mir auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass ich damit einsteige, sondern dass ich ihnen ihr Drama-Dreieck spiegele. Opfer, Täter, Täter, Opfer, das ist ja immer so. Das Verrückte an der Geschichte ist auch nicht, wie viele Personen und in welch, sondern dass du nicht merkst, dass du ununterbrochen deine Position wechselst. Das ist das Verrückte daran.
Okay, das Dreieck ist also, die Positionen der einzelnen Beteiligten in diesem Dreieck wechseln. Das heißt,
unbemerkt.
Unbemerkt, genau.
Unbemerkt
vom Täter
wechseln.
Zum Opfer, zum Retter.
Genau. Und jetzt gibt es eine Wendung, oder was heißt eine Wendung, eine Bestätigung, weil wir jetzt hören, warum ich so sicher bin, dass die echt in einem Megadrama-Dreieck hängen.
Darf ich mal kurz was sagen? Mhm. Ich nehme ein Beispiel für uns beide, Spatzel. Mhm. Ich sage zu dir, ich finde es doof, dass du das und das machst. Keine Ahnung. Mhm. Du fühlst dich dann angegriffen. Ich bin der Täter. Du sagst, das ist aber nicht so. Verteidigst dich und wirst dann zum Täter und sagst, aber du bist doch auch immer so. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Dann wirst du zum Täter, ich zum Opfer. Mhm. Und wenn ich jetzt aber einlenke und sage, jetzt könnte ich ja zum Retter werden und könnte sagen, in dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, hast du recht, eigentlich ist es nicht so und versucht es zu besänftigen, ist es dann ein Drama-Dreieck oder eine einfache Konfliktlösung?
Das Drama-Dreieck wird dann zum Drama, wenn du es nicht merkst.
Verstehe.
Wenn ich jetzt sage, Mensch, wir haben einen Konflikt und ich will den lösen, dann wechsle ich ja bewusst meinen Platz.
Richtig, genau.
Ich nehme deine Sicht ein oder ich nehme die Sicht des Vermittlers ein.
Ich gehe zum Retter.
Das heißt, es ist was Bewusstes. Wenn es unbewusst ist, dann wird es einfach so krank.
Dann ist es das Drama-Dreieck, wenn es unbewusst ist. Alles klar.
Aber es ist
ganz unglaublich schwer und es passiert in so vielen Beziehungen. Es ist richtig schwierig, das überhaupt zu erkennen.
Danke, dass du uns davon erzählst, weil ich kannte bisher nur das Geodreieck.
Ich kenne nur das Bermuda-Dreieck.
Bermuda-Dreieck.
Frau Liebe wird zur Täterin.
Okay, also keiner von beiden schafft es wirklich, aus der Beziehung auszusteigen. Aber die haben sich auch schon mehrmals getrennt, ne? So on-off, hinher, Riesendrama, tralala. Außer der ganz anfänglichen Verliebtheitsphase ist es wirklich nur Drama.
Ja. Weißt du, Menschen sind manchmal so ineinander verhakt, dass sie nicht erkennen oder nicht erkennen können oder nicht erkennen wollen, dass sie selber eine Selbstwirksamkeit haben. Sie fühlen sich sozusagen fremdbestimmt und glauben, die Lösung liegt darin, dass der andere etwas anders macht als bisher. Wenn du ihnen aber spiegelst, aber sie könnten doch selbst auch etwas verändern, dann bin ich die Böse. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe am Ende der Sitzung gespiegelt, dass er lernen müsste, sich von dem Druck zu befreien, den sie auf ihn ausübt, also eine klare Haltung. Mhm. Also er muss ihn vielleicht nicht toll finden, aber er muss es wenigstens aushalten. Sie auch aushalten mit ihren Manipulationsversuchen, abprallen lassen, und sie muss gleichzeitig lernen zu akzeptieren, dass er bereits verheiratet ist und das auch nicht ändern will. Und ihr Terror führt nur dazu, sie weiterhin lieber zu belügen. Und jetzt, nachdem ich das gespiegelt habe, bin ich die Böse.
Ich muss nur mal fragen, warum steigt da einer nicht aus? Ich kann das nicht verstehen.
Ich kann es auch nicht verstehen.
Ich kann es nicht verstehen.
Was wollen die voneinander?
Was wollen die denn voneinander?
Jeder, der doch eine Beziehung führt, stellt sich hin und wieder mal zumindest irgendwie die Frage nach einer Bilanz. Was habe ich, was bekomme ich von meiner Beziehung und was tue ich für meine Beziehung, ja, richtig?
Wir reden jetzt aber nicht von normal entwickelten Menschen. Ich habe ganz oft auch Leute, die wirklich davon überzeugt sind zu glauben, sie könnten nichts machen, der andere müsste. Das ist fast wie so ein Wahn, weißt du, wo du dran festhältst. Ist übrigens auch in Gewaltbeziehungen ganz oft so. Dass derjenige sagt, dem das widerfährt, der andere muss ihn respektvoll behandeln, der muss aufhören damit. Der darf das nie wieder tun. Ich will, dass du mich respektvoll behandelst. Aber jemand, der eine Geschichte, und wir kommen gleich zu deren Geschichte, warum das auch so ist. Die glauben halt und wollen ja auch den anderen nicht loslassen. Das ist ja auch eine Frage, bist du bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Nein, der andere ist schuld und da hängst du so fest dran, das ist wirklich wie ein Wahn.
Dann verstehe ich auch, dass du jetzt die Böse bist.
Ich bin jetzt die Böse.
Ding, 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 wir gehen in Runde 3.
So, die nächste Sitzung fängt gleich gut an. Renate beginnt die Sitzung mit den Worten: Sie sind nicht neutral, Frau Breu, sondern parteiisch. Dem Dieter gegenüber, oder? So meint sie das.
Aus ihrer Sicht bin ich auf seiner Seite, also auf Dieters Seite. Und dann schiebt sie noch nach. Wir denken immer an die Manipulation von Renate. Ich wäre mit meiner Spiegelung in der letzten Sitzung in ihren Augen auch extrem übergriffig geworden.
Aber was meinen Sie denn damit? Das ist ja Teil deiner Aufgabe. Ich meine, deswegen sind die auch zu dir gekommen, oder?
So, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, Indra. Wer hört denn gerne, dass sie sich auch trennen könnten? Also eine gewisse Selbstwirksamkeit haben würden, wenn sie denn wollten.
Naja, lieber ist es mir, ich habe jemanden, der freiwillig bei mir ist, nicht weil er irgendein Muster hat, das ihn hält und er nicht anders kann, oder?
Das Paar möchte ja eigentlich eine Klärung. So haben sie es gesagt. Aber jetzt wollen sie es irgendwie doch nicht. Jetzt ist irgendwie Krieg mit dir.
Und keiner soll sich bewegen.
Nein, sie wollen keine wirkliche Klärung. Sie will, dass er sie anders behandelt. Er will, dass sie ihn anders behandelt. Sie möchten eigentlich gerne friedlich zusammenleben, was natürlich nur funktioniert, wenn ich ein gewisses Maß an Eigenverantwortung mitbringe, indem ich auch handle und nicht nur auf den anderen die Dinge schiebe und sag, du bist schuld, du musst dich einfach nur mal anders verhalten. Ich bin nur so, weil du so bist. Das ist das, was bei denen im Raum steht.
Weißt du was? Wenn ich jetzt da Therapeut wäre, würde ich sagen, passen Sie mal auf, Freunde. Wir machen jetzt Einzelsitzungen. Ich spreche ein bisschen mit Ihnen und ein bisschen mit Ihnen, wenn Sie wollen. Dann würde ich das noch 2-3 Mal versuchen und dann würde ich als Therapeut, glaube ich, kündigen.
Das wird auch…
Aber da kommst du ja nicht weiter.
Es geht ja darum, die haben ein Leid, sonst würden sie nicht zu mir kommen. Und auch das verdient eine gewisse Wertschätzung.
Sie haben ein Leid, aber sie wollen
Respekt.
Sich ja nicht helfen lassen. Das ist ja das Verrückte.
Ja, das ich ja noch nicht nach einer Sitzung oder zwei Sitzungen.
Sie wollen sich schon helfen lassen, aber sie wollen mit der Brechstange nicht sagen, ich muss mich selber verändern, weil ich mache alles richtig, sondern der andere muss.
Ich bin okay, aber du bist nicht okay.
Und wöchentlich grüßt das Murmeltier.
Eine neue Sitzung. Und diesmal beginnt Dieter und bittet Andrea um mehr Neutralität. Du bist wieder die Böse, weil sich die arme Renate jetzt nicht nur mit ihm, sondern auch noch mit Andrea auseinandersetzen muss, da sie ja noch eindeutig auf seiner Seite sei.
What? Also ganz kurz, in der ersten Sitzung war er so böse und jetzt ist er aber auf Renates Seite, weil jetzt bist du die Böse.
Richtig, da ist es wieder das Drama-Dreieck.
Ganz
wieder
genau.
Die Position
par excellence.
Ja, sie hat ihn total manipuliert und er ist so drauf, völlig krass, der macht mit und macht uns alle aggro. Sie kann sich ja das sagen. Ja, das ist total verrückt,
also
oder?
Diese Menschen bezahlen dich ja auch und mir kommt es so vor, als würden sie Geld bezahlen, um Brast und Konflikt abzulassen, mal in die eine, mal in die Richtung. Mal
auch, dass Sie sich nicht denken, ich habe ja gestern noch eine völlig andere Position.
Genau.
Genau.
So, und jetzt haben die zwei, da seht ihr wunderbar lehrbuchmäßig, wie die zwei sich jetzt gegen mich solidarisiert haben.
Ja.
Und ich gestehe ihnen dann, das ist immer eine gute Intervention, meine sogenannte therapeutische Hilflosigkeit. So hilflos fühle ich mich nicht, aber ich fühle mich natürlich in der Situation hilflos, weil ich ihnen immer wieder etwas spiegle und das kommt bei ihnen nicht an. Und dann fällt mir auf, dass sie auch Doppelbotschaften senden. In der Psychologie nennt man das Double Binds. Und das sind widersprüchliche Nachrichten, in sich widersprüchliche Nachrichten oder Informationen.
Mach es, wie du willst, aber mach es so, dass es für mich gut ist. Richtig?
Richtig.
So, das häufigste Double Bind, hast du schon mal erzählt, ist eins, das wir wirklich alle kennen. Richtig?
Genau. Und das ist das, was die auch, und das löst jetzt vielleicht ein bisschen deine Frage, Indra. Sie haben ein Double Bind, das so heißt, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Sie kommen und wollen was, aber immer dann, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, drehen die durch und machen mich zum Täter. Ja, wieso machen Sie mich denn jetzt nass? Na, Sie sind ja hier eine.
Waschen ist auch völlig überbewertet.
Seine und ihre Kindheitswunden.
Wir haben in diesem Podcast schon auch ein bisschen verurteilt, muss man sagen. Wir haben auch jetzt ein bisschen gelacht. Weil wir mussten einfach lachen, weil wir sind ja auch einfach alle drei nur Menschen und reagieren so, wie wir reagieren auf, also auch gerade Markus und ich, auf das, was wir jetzt gerade gehört haben.
Was ja wahrscheinlich auch die Mehrzahl der Hörer und
genau,
Hörerinnen auch
tut. Aber wir
tut.
Wollen verstehen. Man kann jetzt verurteilen und kann sagen, die sind ja total durchgeknallt, aber wir wollen verstehen. Was sind die Hintergründe von Renate und Dieter?
Wenn Menschen etwas tun, was für einen Außenstehenden merkwürdig erscheint. Also wir gucken auf Renate und wir gucken auf Dieter. Es erscheint uns aus unserer Sicht merkwürdig, aber aus Dieters und aus Renates eigener Sicht, in ihrem eigenen System, macht das Sinn, sonst würden sie es nicht tun.
Mhm.
Und in der Therapie geht es vor allem darum, dass man ausgediente oder nicht günstige Muster, die wir ja hier sehen, muss man ja ehrlich sein, vielleicht ablegt, vorher natürlich erkennt, dann entscheidet sie abzulegen und möglicherweise auch neue erlernen möchte.
Genau. Weil von außen betrachtet schreit Renate rum wie so ein kleines Kind.
Ja.
Eins, das irgendwie nicht bekommt, was es will. Zum Beispiel in unserem Fall die Loyalität oder die Aufmerksamkeit von Dieter, die sie sich wünscht.
Ja.
Und bei ihr ist aber auch Angst spürbar, nämlich nicht kontrollieren zu können, was mit Dieter passiert, weil er hat ja noch eine zweite Insel, anders als sie. Richtig?
Ja.
Und deshalb manipuliert sie ihn in diese Situation hinein. Wahrscheinlich ist der Kern ihrer Schwierigkeiten, sie wurde von ihren Eltern nie so richtig gesehen und wahrgenommen, aber bekam wahrscheinlich materiell alles, sonst wird sie nicht so aufbrausend sein. Man kann sagen, es war ein sehr oberflächliches Familiensystem bei ihr, richtig?
Richtig. Renate sagt ja, dass sie gerne mit Dieter zusammen ist und übrigens auch körperlich, aber er triggert bei ihr schnell ein Gefühl von, er sieht mich auch nicht wirklich, was sie von ihrer Kindheit her kennt, wo sie nie gesehen wurde.
Von den Eltern.
Und früher, sie hat materiell alles bekommen und Dieter, ja zum Wandern und für Sex bin ich ihm gut genug, aber für echte Loyalität reiche ich nicht.
Okay.
Das ist ihr Selbstwertdrama.
Von außen betrachtet lügt Dieter lieber, als sich auseinanderzusetzen und schweigt lieber.
Mhm.
So alles aus, ne?
Mhm.
Kern seiner Schwierigkeit, und das hatten wir schon oft in Podcasts,
ja.
Ist immer die Kindheit. Er kommt aus einer krassen Alkoholikerfamilie, da wird man auch nicht gesehen vor lauter Sucht, aber es gibt extrem viele Grenzüberschreitungen, in seinem Fall auch viel Gewalt.
Ja.
Das erklärt so ein bisschen sein Einfrieren in Konfliktsituationen mit Renate, da sie bei ihm so ja frühere Ohnmachten und Hilflosigkeiten triggern.
Mhm.
Ja?
Und Dieter hat das in seiner Jugend mit viel Sex kompensiert, um sich dadurch zu spüren. Den hat er allerdings auch mit Renate und sogar guten, wie er sagt.
Mhm.
Und Fakt ist aber, sie will sich von ihm nicht mehr belügen lassen und er will den Druck von ihr nicht mehr haben.
Mhm.
Einer will also vom anderen etwas, statt bei sich selbst Veränderungen vorzunehmen.
Mhm.
Und, das sage ich ganz, ganz klar und genau da sind wir auch am Ende angekommen, sie trennen sich mal wieder, was sie auch mal wieder nicht lange durchhalten.
Warum ist das so? Wieso kommen die, gehen die immer und kommen wieder zueinander?
Nochmal zusammenfassend, Renate musste um die Aufmerksamkeit, also die Liebe ihrer Eltern, kämpfen, wie viele. Von ihrem ersten Mann bekam sie nicht viel, bei ihrem jetzigen Ehemann, von dem sie ja angeblich auch nichts bekommt. Und bei Dieter führt sie diesen Kampf jetzt wieder weiter, weil sie es nicht aufgelöst hat. Sie führt den Kampf auch mit dem 7. und mit dem 9. weiter.
Es wird immer wenn so weitergehen.
Sie, genau, weil sie keine innere Sicherheit hat und große Angst, von ihm emotional auch noch verlassen zu werden.
Aber Dieter ist ja zum 4. Mal verheiratet, ja, hat also auch schon einiges durchgemacht, also auch schon einige Trennungen, wo er oder die Frauen gesagt haben, jetzt immer hier Feierabend. Trotzdem macht er den Zirkus jetzt hier irgendwie so mit, ja?
Also Dieter hat halt gelernt, dass Bindung gefährlich ist und man sich nicht auf andere verlassen kann. Die Eltern haben nur getrunken.
Logo.
Und ich meine, mit 4 Ehen, das klingt ja jetzt auch nicht gerade nach einer super sicheren Bindung. Und seine aktuelle Ehe ist ja jetzt auch keine, wie wir gelernt haben, wirklich bewusste Beziehung. Sondern im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, kompensiert er diese Ehe durch eine fast genauso lang dauernde Affäre mit der Renate. Also ich kann denen ja auch nicht mehr helfen, weil sie beide entwicklungstechnisch eigentlich in den Kinderschuhen verstecken. Jeder will vom anderen eine Veränderung und das habe ich ihnen auch genau so gespiegelt.
Und natürlich waren sie da nicht begeistert, richtig?
Richtig. Und wir sehen uns danach auch nicht mehr.
Ich hätte es auch nicht mehr sehen wollen an deiner Stelle.
Das war ihre Entscheidung.
As time goes by, viele Jahre später.
4 Jahre später meldet sich tatsächlich Renate bei Andrea, richtig? Und vereinbart einen Einzeltermin. Ich könnte mir vorstellen, du weißt erstmal gar nicht mehr, was ist da.
Das weiß ich.
Okay, gut.
Aber ich habe grundsätzlich ein gutes Gedächtnis. Also das ist das eine. Und das zweite ist, das vergesse ich natürlich so schnell auch nicht.
Okay, sie erzählt, dass sie sich vor einem halben Jahr getrennt haben und diesmal endgültig.
Ach so, dann hat sie wahrscheinlich noch erzählt, dass sie danach wieder zusammen waren, wieder. Und wieder ist Renate total aufgebracht und verschafft sich bei dir Luft. Und ich verachte ihn, sagt sie, richtig, und schreit rum und ist voller Wut und Groll auf ihn.
Er hat mich 14 Jahre lang manipuliert, die Sau.
Es war auch wieder kein konkretes Anliegen greifbar bei ihr, ja. Also ich habe dann gesagt, wissen Sie, ich würde Sie einfach bitten, wenn Sie so einen Satz nehmen, er hat mich 14 Jahre lang manipuliert. Wenn man sich den Satz mal umdreht und sagt, ich habe mich 14 Jahre lang manipulieren lassen, fange ich an, Verantwortung zu übernehmen.
Das ist richtig, das ist interessant, genau.
Und das ist eigentlich schon ein Gamechanger.
Richtig.
Aus meiner Sicht.
Richtig. Muss man sich nur eingestehen.
Genau.
Aber auch von deiner Aussage jetzt, sie hat dich ja kontaktiert, ist sie wieder nicht begeistert und ziemlich böse auf dich. Ja. Also sie möchte etwas von dir, du sagst ihr etwas und dann wird sie böse.
Und nach dieser Sitzung?
Ja.
Seht ihr euch nie wieder, richtig?
Wir sehen uns zunächst nie wieder. Und vor ein paar Jahren, es ist wirklich so, war ich im Theater, wie das der Zufall dann immer so will, wir hatten solche Fälle ja schon manchmal, habe ich im Theater in der Pause gedacht, ich sehe nicht richtig, ich habe die beiden gesehen, sie haben mich nicht gesehen.
Sie sind wieder zusammen.
Naja, das ist die Frage.
Zumindest saßen sie zusammen im Theater.
Sie waren zusammen im Theater und das würde ja bedeuten, dass sie entweder wieder zusammen sind, das würde auch für mich passen, oder zumindest sind sie so zusammen, dass sie zumindest gemeinsam ins Theater gehen.
Da gibt's keine Lösung. Schön, dass du damit ein bisschen Geld verdient hast. Nein, das ist, sorry, seid mir nicht böse. Ich bin da erst ganz knallhart. Gibt's keine Lösung. Also ich bin jetzt da verzweifelt beim Zuhören. Aber sie können nicht miteinander, sie können nicht ohne einander und das wird wahrscheinlich ihr Leben lang so weitergehen. Wisst ihr, was passiert beim, also wir erzählen euch den Podcast und ich kriege dabei Herzklopfen.
Ja, ich muss jetzt mal die Indra beruhigen.
Ich kann das überhaupt gar nicht, also ich finde das.
Ich finde es eher komisch, weil da suchen sich zwei, die per se, per Definition völlig beratungsresistent sind.
Ja.
Beratung.
Ja. Sie wollen halt einen auf seine Seite ziehen.
Aber dafür bezahlen sie auch noch Geld, obwohl sie eigentlich gar keine Beratung wollen.
Das ist das Dramadreieck.
Das ist das Dramadreieck.
Das ist das Dramadreieck.
Und damit wir hier kein Drama in unserem Dreieck erleben, sagen wir jetzt vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt heute bei der doch eher kurvigen Geschichte.
Ja, nee, Dreieck.
Ich hoffe, dass ihr, solltet ihr auch solche Züge an euch haben, die ihr jetzt erkennen könnt. Das wäre schön.